Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wer Toast Hawaii kennt, der weiß, dass ich die meisten meiner Gäste vor unserem Gespräch immer schon ein bisschen gekannt habe oder auch mit ihnen befreundet bin. Ich betone das nur deswegen, weil es natürlich spannend ist, jemandem ohne großes Vorspiel zu begegnen und eigentlich gleich in so ein Gespräch hineinzusteigen. Das ist ja auch oft sehr persönlich. Das kann gut gehen, das kann auch schief gehen. Bei Jochen Schropp, meinem heutigen Gast, war ich schon sehr gespannt. Ich wusste, er ist Moderator, er ist Schauspieler, war mal für den Deutschen Fernsehpreis als bester Entertainer nominiert und auch schon in ein paar Kochshows zu Gast. Würde das wohl klappen mit unserer Chemie? Das darf ich vielleicht jetzt schon vorwegnehmen. Ja, sehr. Und es war schön und lustig. Und endlich wurde in Toast Hawaii auch mal über Liebe, Küssen, Daten und ich glaube sogar über Sex gesprochen. Natürlich nicht in den ersten Minuten, aber anyway. Es geht also los mit der freundlichen Annäherung zweier Fremder. Der Schropp und ich. Und bitte. Herzlich willkommen, Jochen.
Hallo.
Schön, dass du da bist und ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen eingeschüchtert, weil ich weiß, dass du in so vielen Kochshows schon warst und du hast auch sogar mal in einer Kochshow, die hast du gewonnen, da bist du Finalist gewesen und hast dann tatsächlich auch gewonnen.
Tatsächlich. Ich glaube, das ist das härteste Fernsehprojekt gewesen, das ich jemals mitgemacht habe. Es war total befreiend und hat Spaß gemacht, aber es war auch mega stressig. Hätte nie gedacht, dass ich gewonnen habe und ich konnte mir tatsächlich auch die finale Folge kaum angucken, weil ich so unter Strom stand und so angespannt war. Aber gut, ich habe es geschafft.
Du hast zu essen auf jeden Fall, zum Kochen offenbar auch eine Affinität. Wann hast du die entdeckt?
Mein Vater hat irgendwie sehr gerne gekocht. Also meine Mutter war so fürs Grobe unter der Woche zuständig. Und mein Vater hat dann eben am Wochenende ganz große Sachen gemacht. Braten, Hähnchen und so weiter und so fort. Und auch sehr gerne experimentiert, was die Küche anging. Und da habe ich ihm immer mal ein bisschen über die Schulter geguckt und mitgekocht. Und das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Das war sowas, was ich mit meinem Vater hatte. Ja, andere gehen auf den Bolzplatz und ich stand mit ihm in der Küche.
Nein, ist ja schön, aber offenbar hat tatsächlich auch das, was dein Vater gemacht hat, hat er dich um Hilfe gebeten oder warum hast du bei ihm was abgeguckt und bei deiner Mutter eher nicht?
Na gut, bei meiner Mutter habe ich nichts abgeguckt, weil ich in der Schule war, während sie gekocht hat. Okay. Und dann stand das Essen eben auf dem Tisch und am Wochenende, wir haben samstags sehr oft zusammen gekocht, also meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich, also dass wir wirklich, das waren dann so leichte Sachen, die man als Kinder macht, ne, irgendwelche Pfannkuchen oder Pizza oder sonst irgendwas. Und am Sonntag, mich hat das, glaube ich, einfach interessiert und ich fand das immer schon spannend und das ist, glaube ich, meine große Stärke, dass ich Gewürze und Zutaten sehr gut kombinieren kann. Also backen kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich irgendein Brot oder einen Kuchen retten kann, wenn der Teig nicht so ist, wie ich mir den vorstelle. Aber beim Kochen schaffe ich das ganz gut, ja.
Hast du denn beim Backen, um jetzt schon mal mit den negativen Dingen zu beginnen, dass wir die hinter uns haben, hast du denn beim Backen schon mal so richtig Pech gehabt? Also
Bettina, ich glaube, ich habe so gut wie noch nie gebacken. Also wirklich, ich habe kaum gebacken und wenn, dann waren das meistens irgendwelche Backmischungen oder sowas.
So interessant, wenn jemand so gerne kocht und auch mit Gewürzen gerne experimentiert, dass du aber diesen Sprung offenbar nicht machst.
Ich habe da Angst vor. Also jetzt bin ich so, dass ich irgendwie denke, vielleicht ein Sauerteigbrot, wie das jetzt irgendwie alle in den letzten Monaten irgendwie probiert haben, so ein Sauerteigbrot anzusetzen, aber ich esse halt auch nicht gerne süß. Mhm. Also ich glaube, so ein Brot fände ich gut. Ja. Aber so ein Kuchen, wohin dann damit? Also das muss ich dann, wenn ich jetzt einen Bürojob hätte, dann würde ich den dann mit auf die Arbeit nehmen.
Naja, aber du weißt, also zum Beispiel im Moment drehst du ja, das ist alles, ist im Moment irgendwie sehr vorsichtig. Ja. Und trotzdem kommen ja dann Gruppen zusammen.
Ja.
Dann könntest du so ein Typ werden. Du könntest einer dieser Typen werden, die man am Set richtig liebt, weil man sagt, oh, der Jochen, der bringt morgen bestimmt wieder so einen selbstgemachten Marmorkuchen mit. Du könntest so einer von denen werden.
Aber was sind das für Leute? Ich wüsste gar nicht, wer ist der? Also ich kenne so Leute, die auch immer gerne Kuchen, also die Leute, die ich kenne, die gerne Kuchen mitbringen, sind diejenigen, die meist nur
Vorsicht jetzt.
Mittelgute Bäckerinnen sind.
Wirklich?
Okay. Ich habe eine Freundin, ich hoffe, sie hört das nicht, aber ich habe ja viele Freundinnen, die gerne kochen, aber die ist so überzeugt davon, dass sie sehr, sehr gut kochen kann. Es schmeckt auch alles, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich drehe komplett durch. Und ich möchte da schon immer sehr reflektiert auch sein. Und ich glaube, ich möchte nicht der Bäcker sein. Nein.
Okay, und du bist aber deiner Freundin gegenüber, würdest du sagen, eigentlich könnte sie es von meinem Gesicht ablesen, dass es gut ist, aber nicht sehr gut? Oder bist du da ein, ja, Fragezeichen zu guter Freund, als dass du ehrlich bist?
Es ist ja auch nicht schlecht. Also es ist ja überhaupt nicht schlecht, aber ich sag mal so, ich würde sie jetzt nicht fragen, ob sie mein Geburtstagsessen kochen möchte.
Wen würdest du denn fragen?
Ich finde tatsächlich, dass mein Freund ein sehr, sehr guter Koch ist. Der stresst sich zwar wahnsinnig in der Küche, wir können auch in der Küche überhaupt nicht zusammen.
Das ist bei vielen Paaren so.
Also mittlerweile geht's. Am Anfang war es ganz, ganz schlimm, weil ich auch so ein kleiner Diktator bin. War. Ich glaube, also früher war es wirklich so, dass ich glaube ich auch gesagt habe, okay, die Tomate, ich habe doch gesagt gewürfelt.
So bist du gewesen und er hat dich nicht verlassen. Oh,
nein,
wow.
Er hat mich nicht verlassen. Aber wenn er dann mal kocht, dann liebe ich das. Also er kocht wahnsinnig gut.
Wahrscheinlich zittert seine Hand dabei, während er irgendwas zubereitet. Und er dreht sich alle 2 Minuten instinktiv um, ob du hinter ihm stehst. Wahrscheinlich hat er totale Angst, weil er denkt, du könntest wieder so werden wie früher.
Das glaube ich schon. Da hast du absolut recht. Und ich kann das, glaube ich, anhand der Weinflaschen kann ich dann immer abzählen am Ende des Abends, wie aufgeregt er war. Wie viel Weißwein musste fließen.
Was macht er denn besonders gut?
Königsberger Klopse macht er sehr gut.
Also diese Antwort, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe nicht viel über dich gelesen, aber dass dieses Königsberger Klopse jetzt im Zusammenhang mit deinem Freund oder Mann kommt, das macht mich fertig, weil das ist ein Rezept, das du von deiner Mutter übernommen hast, dachte ich.
Nein, das ist tatsächlich ein Rezept, das ich von Ulla Kock am Brink übernommen habe.
Ach du lieber Gott, das ist ja noch was ganz anderes.
Also meine Mutter hat auch ein Königsberger Klopse Rezept, das habe ich glaube ich auch, aber ich koche immer das von Ulla, weil ich mit Ulla mal in einer Kochsendung war.
Und Ulla Kock am Brink ist eine Moderatorin. Und,
genau. Ja. Und die natürlich aus den 90ern uns allen noch bekannt ist aus der 100.000-Mark-Show und was sie nicht alles gemacht hat. Eine ganz, ganz tolle Kollegin und ich dachte immer, Königsberger Klopse sind so kompliziert wegen dieser Mehlschwitze und so weiter und so fort. Und die hat innerhalb von 35 Minuten Königsberger Klopse gemacht. Und dann dachte ich, also wenn die das kann in 35 Minuten, dann ist das jetzt auch ein Rezept für mich. Und danach koche ich jetzt immer.
Okay. Gut, also was würde er für dich machen, wenn es jetzt keine Königsberger Klopse? Also dein, dürfen wir wissen, wie er heißt mit dem Vornamen? Oder wollen
Ich glaube, ich habe den Namen noch nie gesagt.
Wollen wir ihn Micha nennen?
Nee, so heißt sein Vater, nennen wir ihn Micha. Das finde ich lustig.
Das sind dann,
aber süß, dass du fragst.
Diese Bettina. Assoziation wirst du dann vielleicht nicht los. Dann nennen wir ihn Pete. Also.
Gott, es wird immer schlimmer.
Wann hat denn Pete zum ersten Mal,
wir nennen ihn jetzt einfach, wie er heißt, ist doch total
wurscht. Ja, gerne.
Aber was glaubst du denn, wie er heißt? Also, ich meine,
Das ist ja auch nichts einfacher als das. Sag mir einfach nur sein Sternzeichen, dann komme ich schon auf seinen Vornamen.
Er ist Schütze.
Ach, Jens heißt er.
Nein, er heißt Norman.
Norman, okay.
Aber das ist natürlich auch, wir lachen halt immer, weil er halt auch noch aus dem Osten kommt. Das ist einfach, ich habe ihn, glaube ich, auch am Anfang mit E abgespeichert. Einfach nur so aus Gehässigkeit. Aber er wird mit A geschrieben. Soweit kam es dann schon. Entschuldigung.
Das ist ein Thema für sich. Wir müssen irgendwie versuchen,
da jetzt wegzukommen.
Norman, also erstmal herzlich willkommen, Norman. Schön, dass du jetzt auch namentlich existierst. Mhm. Also, abgesehen von den Königsberger Klopsen, wenn Norman dir jetzt wirklich einen Gefallen tun will, er weiß, du kommst von einem anstrengenden Dreh oder hattest irgendwie sowieso eine schlechte Woche, mit was würde er dich überraschen?
Also ja, wenn es halt nicht Königsberger Klopse wären, weil er wüsste, dass ich mich darüber freue, macht er sehr viel Israelisches. Also Otto Lengi hat es ihm angetan und seit wir auch nicht nur die mega komplizierten Kochbücher von Otto Lengi haben, wo man 25, 30 Zutaten zu braucht, die man auch nicht überall bekommt, sondern das Simple-Kochbuch haben, kocht er da immer wieder und sehr gerne draus.
Und was würdest du dir wünschen? Wie sähe so ein Gericht aus, das du meinetwegen auch für ihn machen würdest?
Boah, wir haben tatsächlich, ich versuche ja so ein bisschen fleischloser zu leben, aber wenn mir Fleisch angeboten wird, dann esse ich es auch immer noch ganz gerne. Und wir haben so ein Hähnchenragout, hat er gemacht, mit einer Maiskruste. Und dann gab es dazu einen Basmati-Reis aus dem Ofen und der hatte eine Oliven-Granatapfel-Minz.
Yes, Salz Maria.
Dazu.
Oi, oi, oi.
Aber das ist alles ganz einfach. Also hat, glaube ich, jedes Gericht hat irgendwie nicht mehr als 10 Zutaten und das war richtig, richtig toll.
Wie oft kochst du?
Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Im Moment koche ich, weil ich nicht so viel unterwegs bin, würde ich sagen, schon 3-mal die Woche. Aber ich bin auch ein Besteller. Also wenn ich nicht immer so ein schlechtes Gewissen hätte, weil die Verpackungen immer noch nicht so nachhaltig sind, wie ich mir das wünschen würde. Also ich bestelle auch manchmal 2-mal am Tag Essen. ich liebe es, Essen zu bestellen in guten Restaurants. Und da ja die Restaurants, und das tut mir natürlich sehr leid, dass die gerade zu haben, aber deswegen liefern einfach auch richtig, richtig tolle Restaurants und da, das macht mich glücklich.
Vielleicht starten wir da, wo alles losging, starten wir in Lahn-Gießen. Lahn-Gießen, da kommst du her?
Also Gießen, dort bin ich geboren. Ich weiß nicht, warum da immer Gießen an der Lahn dabei steht, weil ich glaube, es ist das einzige Gießen, das es in Deutschland gibt. Aber der Fluss heißt Lahn.
Ja.
Und ich komme aus Langens. Das ist wiederum ein kleines Dorf, ungefähr 15 Kilometer entfernt.
Geografisch ist das ungefähr da, wo der Blinddarm wäre. Also wenn man auf Deutschland, auf so eine Deutschlandkarte guckt, dann ist es ungefähr so eine Blinddarmhöhe. Ne?
60
so
Kilometer links. Nördlich von Frankfurt.
Okay.
Am Main.
Gibt es dort eine ganz, in dieser Region eine ganz bestimmte Spezialität?
Ja, also eingemachte Wurst, Presskopp, Blutwurst.
Presskopp.
Dann natürlich der Handkäse mit Musik, der natürlich auch für die Frankfurter Gegend ja. Bekannt ist. Oder die Grisauce, die grüne Soße, mhm. wo 7 Kräuter drin sind. Das waren jetzt aber alles nicht so Sachen, die ich so als Kind gerne gegessen habe.
Was hast du als Kind denn gerne gegessen?
Pizza.
Das ist erstaunlich.
Ja, ist aber tatsächlich, ich glaube, wenn ich, also manchmal, gut, also vielleicht stellt man sich diese Frage nicht mehr, aber manchmal kriegt man noch so Fragen gestellt, wenn du bis zum Lebensende nur noch eine Sache essen dürftest, es wäre tatsächlich bei mir, glaube ich, noch Pizza. Aber ich würde mir einfach rausnehmen, die jeden Tag so belegen zu können, dass es nicht immer dasselbe ist.
Was ist denn dein Lieblingsbelag? Wie ist die perfekte Pizza?
Also tatsächlich probiere ich meistens die Margherita, weil ich finde, daran kann ich am besten erkennen, ob das gute Zutaten sind oder nicht. Es muss immer Tomatensauce drauf sein. Ich bin kein Fan von...
Die weiße Pizza ist nicht deins.
Bianca oder Bianchi oder wie auch immer. Nö, und ansonsten mag ich aber auch, ich mag auch gerne Schinken und Pilze. Das ist so ganz...
Und legst du dir selbst gerne nochmal was drauf, wenn du so eine Pizza zum Beispiel... Also taust du auch manchmal Pizza auf? Hast du auch welche in deiner Tiefkühltruhe? Hast du überhaupt eine Tiefkühltruhe?
Ich habe einen, ja, also einen Kühlschrank mit... Tiefkühlfächern, drei. Zum Glück mit dreien, ne? Zum Glück nicht mehr nur eins. Genau, eine Tiefkühltruhe habe ich nicht, bin ich aber auch ganz froh drum, weil ich sehe, wie das bei meiner Mutter, wie die Sachen hat, die glaube ich schon 10 Jahre da irgendwie drin rumlungern. Versuchte auch immer mal zu gucken, ah okay, das sollte ich jetzt mal essen. Krass, das habe ich jetzt schon vor einem Jahr gekauft. Das kommt mir vor, als wäre es letzte Woche gewesen.
Huch, hier ist eine blaue Mauritius drauf, das muss schon ziemlich alt sein. Beschriftet sie das?
Sie beschriftet das und sie ist auch manchmal sehr streng, wenn ich dann nach Hause komme und sie, ich habe noch gar nichts eingekauft. Dann sage ich, Mama, die ganze Kühltruhe ist voll. Und dann sage ich, oh, du hast ja Königsberger Klopse. Und dann sagt sie zu mir, ja, das habe ich mir aber für nächste Woche eingefroren.
Oh.
Ach so, danke Mama.
Das gibt's ja nicht. Das sagt sie, inzwischen kommst du aber so selten nach Hause wahrscheinlich, dass sie sagt, wahrscheinlich lockt sie dich damit, wahrscheinlich muss sie dich damit locken. Komm doch mal wieder, Jochen, ich habe auch Königsberger Klopse gemacht.
Ja, jetzt habe ich ja einen Freund, der mir das kochen kann.
Was frühstückst du denn?
Ich bin eigentlich so ein Eiertyp. Also ich habe so einen kleinen Spleen. Ich habe... Probleme mit kalten Sachen. Also ich habe eine Zeit...
Schnee?
Nee, Schnee esse ich selten. Ja, nee, also mein Vater war ja Lehrer und wir haben eben mittags immer zusammen gegessen. Das war quasi, das Mittagessen war das, was unser Familienessen war, wo wir alle zusammen saßen.
Das ist ja toll.
Und dann haben wir aber auch natürlich sehr oft Reste gehabt und mein Vater hat meiner Schwester und mir die Reste abends immer warm gemacht. Also hatten wir auch Lust drauf, so hatten wir Lust drauf. Und dann haben wir aber dieses typisch deutsche Abendbrot total verlernt. Und ich esse keinen kalten Käse außer Parmesan und ich esse... Keine Wurst, keinen Aufschnitt, nichts. Wenn Salami auf einer Pizza ist und die ist warm und am besten ist die Salami auch noch so ein bisschen knusprig, dann kann ich die essen. Aber ich könnte nie ein Salamibrot essen, wo... Was? Lass du mich aus? Es ist so unangenehm. Weißt du, wie oft ich schon in die Bredouille kam, wenn ich irgendwo eingeladen war zum Essen und dann gab es irgendwie Salat und dann liegt da irgendwie so ein Burrata drauf oder sonst was und ich denke mir einfach nur so, boah, nee, kann ich nicht essen.
Das ist so interessant. Also entschuldige, natürlich lache ich ein bisschen, weil das, ich weiß, dass der Leidensdruck okay ist. Aber ich habe das noch nie gehört. Ich habe sowas noch nie gehört, vor allem auch nicht mit der Begründung, weil es kalt ist. Ich überlege gerade, was man machen könnte, um dich an so schöne Käsesorten heranzuführen.
Geht nicht. Und es ist tatsächlich auch manchmal so, wenn sowas so Zimmertemperatur hat, dann kann ich es besser ertragen. Aber wenn es so richtig kalt aus dem Kühlschrank, boah, nee.
Entschuldige bitte.
Ja.
Was ist denn mit Eis?
Süße Sachen gehen. Das sind nur salzige Sachen, also nur Pikantes. Da habe ich ein Problem. Süße Sachen sind überhaupt kein Problem. Ich kann Nutella-Brote essen, ich kann Marmeladenbrote essen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber so ein Carpaccio oder, boah, nee.
Und auch so Gazpacho, also auch so...
Nee,
so,
auch das nicht.
Oh.
Da muss ich dran denken, Gazpacho ist bei mir ganz, ganz schlimm, weil ich war in Kalifornien ein Jahr und habe da ein Highschool-Jahr gemacht. Ja. Und meine Gasteltern hatten einen indogenen Freund.
Ja.
Ja. Und der hatte uns eingeladen und da gab es eben auch indogene Speisen von seinem Stamm, wo er herkommt.
Ja.
Und da gab es eine kalte Knoblauch-Gurkensuppe. Und ich war ja nun Gast und ich war ja nun nochmal der Gast des Gastes irgendwie. Ach, und ich habe die wirklich da runtergeschluckt und mir kam es die ganze Zeit hoch und ich musste wirklich gucken, dass ich wirklich, also es ist ja nicht so, dass ich es einfach nicht mag, es löst Brechreiz in mir aus. Und das geht einfach nicht. So, wollen wir weiter über Essen reden? Das macht alles so schön.
Das heißt, du konntest auch, wenn ihr früher verreist seid, hattet ihr nicht sowas auch wie Kühltaschen für Essen während der Reise?
Ja, also ich muss auch sagen, so in Bussen oder in Autos auf langen Reisen.
Wenn du mir jetzt sagst, dass du in blauen Bussen kalte Salamibrote essen kannst,
dann weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Nein, ich finde das widerlich, wenn Leute in Kleinwagen sitzen und ein Salamibrot auspacken und ich rieche das. Ich finde das widerlich. Ich finde es auch widerlich, wenn jemand so ein Parma-Schinkenbrot auspackt oder sowas. Buletten gehen, weil die waren ja schon mal warm, obwohl ja Buletten wirklich auch richtig ekelhaft. Also kalte Buletten gehen.
Also es geht dir nicht mal um die Geruchsbelästigung.
Naja, also ich
es geht dir um die Assoziationskette.
Wahrscheinlich.
Wenn du sagst, dass Buletten gehen, weil die auch extrem riechen.
Aber gut, die esse ich halt auch. Die würde ich halt auch essen.
Aber du würdest doch auch Parmaschinken essen.
Nur wenn er warm ist.
Ach ja, stimmt.
Wobei, doch, ich meine, es war ja mal so ein Trend, dass es immer Parmaschinken auf Pizza gab, wenn ich das dann zusammengeklappt habe und ich nicht geschmeckt habe, dass der Parmaschinken kalt ist. Und dann war der ja auch schon ein bisschen lauwarm, weil die Pizza war ja heiß. Dann ging das auch wieder. Lass uns doch einfach über was anderes sprechen.
Total. Gut. Was ist immer in deinem Kühlschrank?
Eier, Butter, Frischkäse, auch Obst oft. Und viel zu viele Soßen und irgendwelche Kondimente, die ich vergesse oder die, wo ich immer denke, ach, irgendwann brauche ich das nochmal auf. Und dann ist es schon wieder 3 Jahre her, dass ich ein rotes Curry gemacht habe und ich denke mir,
Das ist wirklich tückisch. Also da sollte man sich auch nochmal irgendwas überlegen. Weiß ich nicht, ob man vielleicht dann solche Sachen so abfüllt in sowieso kleine Eiswürfelbeutel.
Ah.
Vielleicht. Ist mir auch gerade der Gedanke gekommen. Vielleicht ist das auch nicht gut bei allen Sachen. Aber mich ärgert auch, dass in der Kühlschranktür, das sieht zwar schön aus, aber nur ich weiß, wie lange manche Sachen da auch schon stehen. Weil ich gerade so eine Phase hatte, wo ich unbedingt genau rotes Curry oder dies oder das und dann kaufst du dir noch irgendwie, weiß ich nicht, Zitronengras, Extrakt, weil du ihn gerade nicht frisch und dann steht das aber auch schon 5 Monate und man weiß nicht genau, ist oder ist nicht und gut, dass es dir auch so geht.
Ja, Sesammus, Tahini, sowas, also was ich dann, und dann denke ich mir, mein Gott, dann habe ich mal wieder so eine kreative Woche und mache irgendwie ganz viele Gemüsepfannen und hier und da und dann kannst du das ja mal asiatisch würzen und dann mal wieder mediterran und so weiter und so fort und dann denke ich mir, ich habe doch diese ganzen Sachen und dann gucke ich halt drauf und sehe, es ist halt, wieder 2 Jahre alt.
Wie lange musst du denn, apropos 2 Jahre alt, weil ich glaube, so alt ist auch deine Beziehung und das ist ja schon mal ein Fundament.
Ja.
Wie lange hat es denn gebraucht, bis Norman das erste Mal für dich gekocht hat oder du für ihn? Oder war das part of kennenlernen? War das ein wichtiger Schritt aufeinander zu?
Nee, wir haben uns tatsächlich, also wir haben ja so eine leicht verrückte Geschichte, weil wir uns vor 7 Jahren mal gedatet hatten. Wir hatten uns zum Mittagessen verabredet und es war das schlimmste Mittagessen für uns beide. Wir hatten,
oh, wie schön, das passt so sehr in diesem Podcast. Warum?
Weil wir uns nichts zu sagen hatten und weil wir, glaube ich, also wir haben uns über eine App gedatet, über die man, glaube ich, normalerweise sich eher für andere Sachen trifft und wir haben uns aber eben zum Mittagessen getroffen und ich habe ihn glaube ich, auch ganz anders vorgestellt und er hat sich mich ganz anders vorgestellt und so. Er wollte dann zahlen, man konnte aber nicht mit Karte zahlen, ich hatte Bargeld dabei und dann wollte er mir unbedingt diese 12 Euro zurückgeben, wo ich gedacht habe, so mein Gott, ich will jetzt einfach weg von diesem Typen. Und damals gab es noch nicht an jeder Ecke diese Bankautomaten. Ja. Und ich glaube, wir sind noch eine Dreiviertelstunde rumgelaufen und haben einen Bankautomaten gesucht, der dann eben auch ging. Dann haben wir nie mehr was voneinander gehört und dann haben
also
wir...
Also eure Chemie war, also ihr habt gegessen, aber eure Chemie war nicht gut.
Nee, Und dann haben wir uns 4-5 Jahre später in Kapstadt wieder getroffen. Und dann, ja, ich habe ihn auch gar nicht erkannt, weil er hatte damals lange Haare, so wie du. Und als ich ihn in Kapstadt dann traf, hatte er einen rasierten Kopf. Und er sagt so, wir hatten doch schon mal das Vergnügen. Und dann dachte ich, oh Gott, habe ich mit dem schon mal geschlafen und ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und dann sagte er so, nee, so weit kam es nicht. Aber wir waren mal zusammen Mittagessen und das war eben nicht so gut. Und dann habe ich mich auch wieder dran erinnert. Und dann hat er mich auch echt eine Woche zappeln lassen. Und weil ich gesagt habe, ey komm, dann gehen wir jetzt nochmal Abendessen oder sowas. Das müssen wir doch jetzt irgendwie wieder gut machen. Ja. Und er hat sich halt die ganze Zeit gedacht, warum soll ich jetzt mit dem Idioten nochmal Abendessen gehen? Das hat ja, also ein Mittagessen ist ja immer so schön begrenzt. Da weißt du ja, länger als eine Dreiviertelstunde geht das nicht.
Das finde ich aber auch gerade so schlimm. Also wenn man eigentlich jemanden ganz sexy findet oder ganz gut, dann weiß man immer schon, das ist kein Open End, weil das ist eben nur so ein blödes Mittagessen. Da weiß man schon, das ist begrenzt. Das hat auch was Hartes.
Naja, aber wenn du dich gut verstehst, dann kannst du dich ja auch direkt zum Abendessen verabreden oder eben.
Ja, das stimmt, ja, ne? Hast du recht. Ich so, aber bin so lange raus, ich weiß schon gar nicht mehr, ich kenne diese Gedanken schon gar nicht mehr, ja. Aha, und dann seid ihr aber essen gegangen.
Dann sind wir essen gegangen und wir hatten einfach einen super, super tollen Abend und
dann. Und dann, und wann hat einer von euch für den anderen zum ersten Mal gekocht?
Also es hat ja dann auch noch ewig gedauert, bis wir zusammen waren. Also bestimmt 3-4 Monate oder sowas. Aber ich bin mir sicher, dass ich wahrscheinlich dann einer der Ersten war, der gekocht hat.
Okay. Könnte es passieren, dass du an jemandem das Interesse verlierst, mit dem du essen gehst und der bestellt?
Ja, sage ich einfach schon ja.
Na dann, sag mal ein bisschen mehr dazu.
Also ich habe natürlich schon mehrere dieser Situationen erlebt. Also ich hatte schon ein Date, wo ich mit jemandem Burger essen gegangen bin und was ich auch nicht mag, sind rohe Zwiebeln. Und ich finde es auch schwierig, wenn du ein Date hast und du küsst dich zum ersten Mal und jemand isst rohe Zwiebeln. Tatsächlich hätte ich, glaube ich, mit Knoblauch nicht so ein Problem, aber ich bin da einfach ein bisschen vorsichtig dann, glaube ich, um dem Gegenüber den nicht zu verbrennen. Ich habe als Erster bestellt und habe ohne Zwiebeln bestellt. Und dann würde ich doch eigentlich mitdenken und würde dann denken, okay, dann bestelle ich am besten auch ohne Zwiebeln. Ja. Weil der, nee?
Ach, weiß ich nicht.
Ah, vielleicht bin ich da dann auch zu...
Na, erzähl mal weiter.
Ja, also er hat dann mit Zwiebeln den Burger gegessen. Wir haben uns dann auch noch geküsst, aber ich musste das dann abbrechen, weil ich es so widerlich fand. Also mein Freund wird zum Beispiel auch nicht geküsst, wenn der ein Käsebrot gegessen hat. Dann muss der sich die Zähne putzen. Ja, gibt's denn nicht irgendwas, Bettina, was du überhaupt nicht magst?
Endlich haben wir mal Sex in der Sendung. Also im Sinne von, oh Gott, endlich ist hier mal dieses Thema drin. Sonst immer, mein Gott, Salz, Mehl, ja, nein, Fleisch, Bio.
Ich erzähle wieder viel
Gott,
zu viel.
Gott,
ne?
Endlich küssen. Dating, ja.
Na mein Gott, man sagt doch auch, Liebe geht durch den Magen. Oder Essen ist der Sex des Alters oder wie auch immer.
Was du isst und so weiter. Du hast völlig recht, absolut.
Und du schläfst eben auch mit dem, was du isst. Und wenn der halt nicht das ist, was du isst, dann habe ich ein Problem. Gibt es denn nicht irgendwas, was du richtig widerlich findest und wo du dann sagen würdest, boah, wenn der das gerade oder wenn die Person das gerade gegessen hat, dann möchte ich diese Person nicht mehr küssen.
Also interessanterweise, und das spricht nicht für mich, wäre das jetzt wahrscheinlich bei einem Raucher so. Ich war selbst sehr, sehr lange Raucherin. Also ich habe wirklich viel geraucht. Ich musste immer Pfefferminz kaufen, wie es zum Rauchen, weil ich den Geschmack des Rauchens, des Nikotins gar nicht mag.
Also du hast keine Mentholzigaretten
Nein, geraucht. Das wurde aber sehr oft genau das, dann raucht doch Menthol, das ist was anderes, das ist einfach irgendwie was anderes. Und ich spüre jetzt, dass ich zu etwas geworden bin, was ich nie werden wollte, nämlich eine intolerante Nichtraucherin. Das hat nichts damit zu tun, dass ich den Menschen diese Freude nicht gönne, sondern ich spüre, dass die Sensibilität, die ich sonst für viele andere Gerüche und Geschmäcker auch habe, dummerweise auch jetzt Rauch impliziert. Das heißt, wenn ich draußen sitze, in einem Café, in einem Biergarten, das war ja früher noch möglich, das wird auch wieder möglich sein, und es setzt sich jemand vor mich, der raucht, oder an den Nebentisch, dann kann das sein, dass ich umziehe, weil ich, wenn der Rauch zu mir rüberzieht, fühle ich mich unwohl. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der... Ich habe das nicht gemocht, wenn Leute früher mal gesagt, entweder keinen Aschenbecher küssen, so, das ist mir immer ein bisschen zu platt gewesen, aber und ich habe jetzt auch wirklich lange nicht geküsst, ich habe auch lange keinen Raucher geküsst, aber möglicherweise würde mich das stören. Vielleicht würde ich ihn auch bitten, vorher ein Käsebrot zu essen.
Hast du vorhin ein Käsebrot gegessen? Sonst, Bettina, wir können uns gerne küssen.
Norman, hol mich hier raus. Norman, komm vorbei und hol mich hier raus. Okay,
ja,
gut.
Naja.
Schön. Meine Frage war aber noch ein bisschen anders gemeint. Könntest du dir vorstellen, dass du jemanden, den du eigentlich sexy findest oder auch sympathisch, also einfach nicht auf erotischer Ebene, aber dass du das, du die Sympathie verlierst, wenn du mit jemandem essen gehst, der zu heikel ist in seinen Bestellungen? Ich hätte gern die, aber bitte ohne die, ohne Soße und dafür, ist denn, wie ist denn der Schinken? Könnten Sie den Fettrand bitte abschneiden?
Aber Bettina, so? Das bin ja ich. Also das ist ja wirklich, nee, also
wirklich?
Nein, ich bin jetzt nicht so speziell, aber ich frage halt immer wegen Zwiebeln, ja. Und in Kapstadt, wenn man dort essen geht oder der Fine Dining macht, da kann man das ja machen, ohne dass man bettelarm wird. Die fragen halt immer, do you have any allergies oder irgendwas, was man eben nicht verträgt und so. Und dann sage ich halt so, raw onions. Und dann sagen sie, you don't like it? Oder bist du allergisch? Und ich so, no, I really don't like it. So if you could leave, please leave it out. Aber das frage ich halt jedes Mal. Und natürlich macht sich Norman darüber lustig. Ich bin sonst total unkompliziert. Ich finde es auch lustig, wenn ich diese Geschichte erzähle mit den kalten Sachen. Boah, bist du kompliziert. Aber nein, ich kann das eigentlich sehr gut benennen. Und was warme Sachen angeht, esse ich eigentlich alles und probiere auch alles. Also da kenne ich ganz andere Leute, die sagen, ich esse keine Meeresfrüchte oder ich esse dies nicht und jenes nicht, die da viel spezieller
Es ist nicht kompliziert, es ist nur ungewöhnlich. Ja. Da verwechseln wir vielleicht auch das Wort, weil es gibt Menschen, die sagen, wenn man so kategorisch sagt, ich mag zum Beispiel nicht gerne Bitteres. Mhm. Und auch bei Saurem bin ich irgendwie heikel, ja. Also süß-sauer finde ich super, sauer-sauer finde ich schwierig. Kommt sehr drauf an. Mhm. Das muss schnell wieder beruhigt werden, sodass ich weiß, nach diesem Sauren kommt gleich irgendwas Süßes hinterher. So, aber kalt-warm habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, was jetzt auch nichts heißen muss. Möglicherweise gibt es ganz viele Menschen, die nur einfach nie darüber sprechen oder nie mit mir darüber sprechen. Aber dass jemand sagt, kalte Brote kriege ich nicht runter. Ich möchte dich auch nicht auslachen. Ich möchte dich zärtlich auslachen. Ich finde das wunderbar.
Das ist eine neue Nuance,
wenn man so will.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich diese Geschichte erzähle.
Ja, aber in den anderen Essens-Podcasts hast du sie wahrscheinlich auch schon erzählt.
Nein, aber es ist
Warst du jemals in einem anderen Essens-Podcast?
Nein, du bist
exklusiv.
Hoffentlich bleibst du auch der einzige Podcast. Aber ich saß natürlich schon sehr, sehr oft bei irgendwelchen Abendessen, wo ein Set-Menü ist, neben jemandem und dann kommt die Vorspeise und dann ist das halt Lachs-Tatar und dies und jenes und das esse ich halt dann leider einfach nicht und natürlich wird dann komisch geguckt und ich muss mich dazu äußern.
Ja, das verstehe ich.
Und früher war es mir so unangenehm, dass ich dann versucht habe, das irgendwie so zu verstecken oder so zu tun, als würde ich es essen. Mittlerweile, ich denke mir
auch dann, immer das geht.
Ja, dann pickst du dir halt irgendwie nur die Sachen raus, die du essen kannst, dann legst du deine Serviette so schön drüber.
Ja.
Nein, aber was ich sagen wollte, dass ich glaube, Leute, die komplizierte Bestellungen aufgeben, das ist nicht das Problem, aber wenn jemand keine Freude am Essen hat, dann hätte ich ein Problem. Ja. Oder wenn ich so einen Pumperfreund hätte, der nur Hühnerbrust, Brokkoli und braunen Reis isst, der einfach überhaupt keinen Spaß am Essen hat.
Aber das bin ja ich. Kleiner Scherz.
Bist du da?
Na, natürlich nicht.
Also ich, ja, herzlich willkommen zu Toast Hawaii, weißt du, muss man dann auch sagen. Also du machst einen Essen-Podcast und liebst.
Ich liebe Essen.
Das glaube ich auch, weil du bist ein sinnlicher Mensch, das merkt man ja. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der ist halt sehr körperbewusst und mit dem darf man nicht zum Italiener gehen, weil er halt sagt, was soll ich denn beim Italiener essen? Da gibt's dann nur Pasta und Pizza und so weiter. Und das finde ich schade. Also ich kann mit Norman alles und immer essen und der liebt es. Und der liebt es auch mit mir Kochbücher durchzugucken und was können wir denn am Wochenende kochen? Und der liebt es auch mit mir einkaufen zu gehen. Und Essen hat für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und das ist schön, wenn der Partner das eben genauso sieht.
Absolut. Das ist das Schönste, was passieren kann, wenn man miteinander genau diese Sinnlichkeit hat. Und ich glaube tatsächlich, natürlich gibt es viele Menschen, die, weiß ich nicht, Figurprobleme haben, gesundheitlich nicht alles essen können. Ich denke nur, wichtig ist, dass wenn man es dann tut, dass man es auch genießt und dass man dann nicht mit einem schlechten Gewissen da sitzt.
Werbung.
So also läuft das Verliebtsein ab, dachte ich damals. Oha. Da war dieses bezaubernde Wesen mit den wallenden Haaren, den feinen Händen, und diesem schönen Gesicht, das immer ganz traurig wurde, wenn es sich dem Geliebten zuwand, diesem hübschen, netten Prinzen, der da auf dem Schiff stand. Ihre Augen füllten sich dann mit Tränen und meine gleich mit. Ich litt mit ihr, mit der kleinen Meerjungfrau, die ihr Herz verschenkte und dazu noch ihre Stimme, nur um laufen zu können, um mit diesem Mann leben zu können. Und ich war ein kleines Mädchen, das dieses Plattencover mit der Zeichnung darauf in der Hand hielt und jedes Mal wieder versank in den Fluten der Erzählung, weil mich die Stimmen mitnahmen, mehr noch, als hätte ich einen Film geschaut. Die riesengroße Leinwand war ausschließlich zwischen meinen Ohren und meinem Gehirn gespannt. Von außen sah man nur ein Kind auf dem Fußboden vor einer Lautsprecherbox, aber in dem Kind liefen viele tausend Bilder ab, alle selbst gemacht und damit auch viel näher. Und so funktioniert es, wie ich finde, bis heute. Stimmen und Geschichten schaffen es auf ganz eigene Weise, Spannung zu erzeugen oder Mitgefühl und direkt im Kopf zu landen, also auf der Pole Position. Näher geht's nicht. Und nicht anders als bei Serien, die wir uns anschauen können, fiebert man, also fiebere ich jedenfalls, neuen Episoden und neuen Staffeln entgegen. Jetzt gerade wurde mir eine neue fiktive Podcast-Serie, ein Audiodrama von Wondery empfohlen, das eben genau so funktioniert. Weniger wie ein klassisches Hörspiel, mehr wie eine Serienserie, nur eben rein akustisch, aber die Bilder laufen ja sofort los, automatisch. Der Podcast heißt Die Hinterbliebenen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts spoilere. Also, es geht um die Geschwister Eleanor und Michael Richland, deren Vater sehr reich wurde als Unternehmer und hervorragender Arzt. Und diese reichen, also milliardenschweren Eltern der beiden sterben bei einem Flugzeugabsturz. Damit geht's quasi los. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, tauchen plötzlich dunkle Details über die Vergangenheit des Vaters auf. Also ziemlich heftige Anschuldigungen. Und was macht man jetzt? Also wie sollen Eleanor und Michael damit umgehen? Verschweigen sie das Ganze? Dann müssen sie mit der Schuld leben, die daraus resultiert. Oder gehen sie den Anschuldigungen nach, dann schaden sie denjenigen, die ihnen nahestehen und die sie lieben. Ich bin mittendrin in der Geschichte und verrate ab jetzt auch nicht mehr, außer vielleicht Folgendes. Die gesamte erste Staffel von Die Hinterbliebenen gibt's bei Amazon Music in Verbindung mit einer Prime- oder Unlimited-Mitgliedschaft. Und alle Infos dazu auch in den Shownotes. Bevor wir jetzt zu Entweder-Oder kommen, möchte ich natürlich ein Highlight erwähnen in deiner Biografie, die durchaus auch was mit dem Thema Essen und Gesundheit und Ernährung zu tun hat. Ich guck dich auch nicht an, ich traue mich nicht. Ahnst du schon, in welche Richtung es geht?
Geht es um einen Filmtitel?
Ja, und dieser Film.
Bist und bleibst einfach eine investigative Journalistin, Bettina Rust.
Gänsehaut.
Ja.
Ja, der Film heißt nicht Vier Fäuste für ein Halleluja, sondern er heißt
Pop dich schlank.
Pop dich schlank. Ich hätte es nicht besser ablesen können. Es ist einfach, sich darüber lustig zu machen. Und ich habe als Teenager mal gelesen, dass ein Orgasmus wahnsinnig viele Kalorien verbrennt. Mhm. Ja, ähnlich viel wie ein Waldlauf im Übrigen. Sex hingegen gar nicht so viel. Und ich habe das jetzt mal, diesen Filmtitel Pop dich schlank, doch nochmal zum Anlass genommen, meinem Ruf als investigativer Journalistin. Hab mal geguckt, es gibt also eine Studie, eine kanadische Studie, die sagt, oder hast du dich auch damit beschäftigt, wie viel Kalorien verbrannt werden beim Sex? Wüsstest du das also, jetzt in etwa?
Nee, das weiß ich nicht, aber wir hatten natürlich, also es war Teil des Drehbuchs, da wurde das natürlich gesagt, was weiß ich, ein Blowjob, so und so viel Kalorien, Küssen, so und so viel Kalorien. Und es gab damals, ich meine, der Film ist ja uralt, 2005 oder sowas, ne? Da war ja das Internet jetzt noch gar nicht so, also wurde ja noch nicht so benutzt medial, ja. Aber es wurde damals tatsächlich auch eine Internetseite extra dafür eingerichtet, wo das dann auch so schön aufgezeigt wurde. So,
ja. Genau. Und glaube mir, ich werde dir nicht eine Frage inhaltlich zu diesem Film stellen, weil es geht mir nicht darum zu sagen, was, hä? Sondern wir reden über deine Leistung, dass du für diese Rolle 12 Kilo zugenommen hast.
Das war der absolute Horror. Das, also Leute, die auf ihr Gewicht achten, ich verstehe, dass die sagen, boah, was für ein Glück. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand es 3 Tage toll, weil ich 3 Tage mir alles reingepfeffert habe, worauf ich Lust hatte.
Wie waren diese ersten 3 Tage? Was hast du gegessen?
Ach, naja, ganz viel Fastfood, ganz viel Schokolade, Süßes und sowas. Das, was man sich dann vielleicht ab und zu mal verbietet. Ich hatte allerdings auch eine ärztliche Begleitung und der Arzt sagte auch, also sie müssen schon gucken, dass sie gute Nahrungsmittel zu sich nehmen, weil sonst ist das wie so ein Durchlauferhitzer. Also wenn sie sich jetzt nur Blödsinn irgendwie oben reinwerfen, dann kommt unten auch nur Blödsinn raus und da bleibt nicht wirklich viel hängen. Das Schöne war, dass die Produktionsfirma damals mein Essen bezahlt hat.
Oh, ein Traum.
Und dann war das wirklich so, wenn ich Bock auf Schnitzel hatte, dann habe ich mir halt für 25 Euro einen Schnitzel geholt. Und wenn ich halt Lust hatte, ich habe dann natürlich auch oft, ist ja jetzt verjährt, habe dann natürlich auch oft meine Freunde mit eingeladen und habe dann so getan, als hätte ich das alles gegessen. Also ich glaube, ich habe eine Rechnung von 2500 Euro da eingereicht. Das war okay.
Ja. Oh, wow. Also man unterscheidet ja auch immer noch so ein bisschen zwischen Männer nehmen zu und Frauen nehmen zu, weil weil es tatsächlich so ist, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn du einem Mann sagst, er hätte abgenommen, hat sich das auch ein bisschen verschoben tatsächlich durch so ein anderes Schönheitsideal.
Ich finde das ganz schlimm.
Bei Männern ist es oft so, dass sie das gar nicht hören wollen, ja, wie ich habe abgenommen, weil sie Muskelmasse haben wollen. Also ich habe das 3-4 Mal erlebt und mache das seitdem auch nicht mehr, dass ich sage, hast du irgendwie ab und so. Was findest du ganz schlimm, dass sich dieses Schönheitsideal so verändert hat?
Nee, wenn mir gesagt wird, du hast ja abgenommen. Ich kriege das ständig zu hören. Ich kriege das natürlich auch zu hören, weil ich aus dem Fernsehen bekannt bin. Mhm. Und wenn mich dann Leute zum ersten Mal treffen oder so und nicht wissen, dass das eigentlich meine normale Figur ist, dann so, boah, du bist ganz schön dünn geworden oder sowas. Also ich esse eben das, worauf ich Lust habe, und ich esse eben auch nicht, um Muskelmasse zu bekommen oder sowas. Ich glaube, wenn ich mich an einen bestimmten Ernährungsplan halten würde, dann hätte ich vielleicht auch einen anderen Körper. Und es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, Jochen, du siehst super aus, so wie du aussiehst. Aber ich fühle mich einfach schon immer zu dünn. Bin deswegen auch als Jugendlicher eben gehänselt worden und so. Und das ist für mich, ist das ein absolutes Trigger-Ding. Und ich weiß, dass das Leute nicht böse meinen, deshalb sage ich da auch meistens nichts. Aber wenn mir gesagt wird, boah, bist du dünn geworden, finde ich das, boah, okay. Fühlt das sich nicht gut an.
Also wie gesagt, wir bewegen uns jetzt hier in den absoluten Stereotypen, aber das ist genau ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen, weil Frauen, 80% der Frauen nehmen es als totales Kompliment, wenn ihnen gesagt wird, hast du abgenommen oder du bist ja dünn geworden. Ich möchte das am liebsten wertneutral sagen. Ich finde es eigentlich erschütternd, das jetzt so sagen zu müssen. Nichtsdestotrotz kenne ich kaum eine Frau, die frei davon ist, zu sagen, wie geil, dass ich wieder in diese Jeans reinpasse. Mhm. Wenn wir jetzt hier nicht von einer Zero-Size-Dings da sprechen. Aber es ist wirklich, bei Frauen ist das so im Kopf. Und
Ich habe letztes Jahr eine Woche Fastenwandern gemacht, zum ersten Mal. Ja. Und wir waren eine gemischte Gruppe. Und tatsächlich, bei den Männern ging es meist um einen Reset im Kopf, die Gedanken nochmal neu zu ordnen und einfach ja mehr zu sich zu finden. Und wirklich für die Frauen war das natürlich auch ein Thema. Aber das Hauptthema war die Lieblingsjeans. Komme ich da wieder rein? Wie viel nehme ich ab? Es tat mir teilweise wahnsinnig leid, weil da waren Frauen dabei. Da habe ich gedacht, da machst du dir jetzt Gedanken drüber. Du bist doch, also ne, du strahlst von außen und von innen. Ja. Aber ja, das ist so.
Die Selbstwahrnehmung ist auch echt oft noch ganz schön verschoben, ne? Ja, gut. Also erstmal, wie hast du dich denn gefühlt mit 12 Kilo mehr?
Naja, ich habe mich natürlich komisch gefühlt, weil ich relativ so in der Mitte des Zunehmens, ich hatte ja nur 5 Wochen Zeit, habe ich einen Schauspielkollegen getroffen und mit dem habe ich so ein bisschen geplaudert und bekam ich abends einen Anruf von einer gemeinsamen Freundin. Du, der Patrick hat dich auf der Straße gesehen, ich musste so lachen. Der hat nämlich gesagt, also wie der Jochen aussieht, der ist total auseinandergegangen und jetzt hat er auch noch so flusiges Haar und so, was ist denn los mit dem? Ist der irgendwie depressiv? Geht's dem nicht gut? Und ich bin halt jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie zu jedem sagt, übrigens, ich drehe einen Film und da muss ich zunehmen. Das habe ich mir dann tatsächlich so ein bisschen angewöhnt, weil ich offensichtlich Leute verschreckt habe und ich sah jetzt auch nicht schlimm aus. Also hatte halt einfach im Gesicht ein paar Kilo mehr als vorher. Ich habe mich okay gefühlt, aber das Abnehmen dauert dann halt doch, hat dann doch seine 3-4 Monate gedauert und ich habe im Nachhinein dann eine Krankenhausserie gedreht und da war es dann schon so, dass Leute auch gesagt haben, ach, ich habe dich in dieser Krankenhausserie gesehen, wo du, weißt du, wo du diesen dicken Arzt spielst und ich so, also vor allem dick, aber gut, die Kamera liegt halt auch immer noch ein paar Kilo drauf.
Okay, auch das wurde dann wahrscheinlich medizinisch begleitet, dieses 12 Kilo wieder abnehmen.
Nö. Aber ich habe einfach auch nur, ich habe ganz normal gegessen, ne? Ich habe da jetzt keine Diät gemacht.
Dann hast du auch wirklich Glück, dass das dann auch wieder ging. Weil ja, aber selbstverständlich ist es nicht.
Deswegen hat es wahrscheinlich auch dann ein bisschen länger gedauert.
Was ja auch gesund ist.
Ja.
Ne? So. Und um Ihnen nochmal vielleicht hier ein paar Hard Facts rüberzugeben, ich möchte Sie wirklich nicht desillusionieren, aber diese bereits erwähnte Studie besagt, um es kurz zu machen, dass Männer durchschnittlich bei 25-minütigem Sex 100 Kalorien ungefähr verbrennen, Frauen nur 69, was möglicherweise mit dem höheren Körpergewicht der Männer zu tun hat. Und jetzt kommt aber noch die schlechte Nachricht, wobei ich auch überhaupt 25 Minuten und 100 Kalorien jetzt nicht so viel
finde. Ich wollte es gerade sagen.
Der durchschnittliche Sex dauert angeblich 6 Minuten. Also insofern kann man das eh knicken, das ist nicht mal. Und dann habe ich in einer zweiten Quelle gefunden, wie nett, so eine Frauenzeitschrift, die dann aber sagte, die Hündchenstellung sei zu empfehlen, denn die gehe in die Arme. Und Sex im Stehen sei, Zitat, mega für die Beine. Also insofern kann man da sicherlich individuell nochmal was rausholen. Man kann sich richtig Mühe geben. Und der Orgasmus der Frau verbrennt 300 Kalorien. Der Männerorgasmus angeblich nur halb so viel. Gut, zurück zum wichtigen Thema Essen und herzlich willkommen zur Kategorie Entweder oder. Brokkoli oder Blumenkohl?
Brokkoli.
Spinat oder Brokkoli?
Brokkoli. Das habe ich gerade überlegt. Also ich glaube,
wie machst denn du Brokkoli? Wie machst du denn?
Also tatsächlich dünste ich den am liebsten und dann mache ich mir so eine Bröselbutter drüber. Das liebe ich. Das ist aber halt so ein Kinderding. Also mache ich jetzt auch selten, aber ansonsten in so einer Gemüsepfanne. Ich liebe diesen wilden Brokkoli, der so ein bisschen dünner ist und den liebe ich auch im Ofen mit Olivenöl und ein bisschen mit so einer Knoblauch-Olivenöl-Essig-Marinade. Ja.
Lecker.
Und dann überbacken mit ein bisschen Parmesan vielleicht, ja.
Bolognese oder Pesto?
Bolognese.
Kaffee oder Tee?
Das ist schwierig. Morgens Kaffee, ansonsten Tee.
Was für Tee?
Kräutertee.
Was für Kräuter?
Also ich bin ja Mitinhaber von 3 Cafés hier in Berlin und wir haben eine eigene Teemischung.
Was?
Und wir haben verschiedene Teemischungen.
Oder klingt das jetzt aber so, als hätte ich genau dahin fragen wollen.
Nee. Und deswegen, ich will auch überhaupt keine Werbung machen, aber wir haben einen Brennnessel-Ginseng-Tee, den ich sehr liebe und wir haben einen Ingwer-Tee, den ich sehr, sehr liebe. Ja.
Brennnessel Ginseng, sehr gut fürs Gehirn, sehr gut für die Entwässerung.
Genau, gut für den Stoffwechsel.
Ja. Wow. Banane oder Zitrone?
Wenn die Banane grün ist, Banane. Aber da ich Margaritas liebe und das mein Signature Drink ist, den ich immer überall serviere und auch mitbringe, ist die Zitrone natürlich sehr, sehr wichtig.
Ist wichtig, ja. Rotwein oder Weißwein?
Weißwein.
Müsli oder Schrippe, Brötchen?
Wenn es eine Eischrippe ist, mit einem warmen Rührei, dann das. Ansonsten lieber Müsli. Ich bin kein guter Entweder-Oder-Typ, merke ich schon.
Doch, das läuft. Walnüsse oder Erdnüsse?
Walnüsse.
Lakritz oder Weingummi?
Weingummi.
Welches Weingummi?
Also ich liebe ja Weingummi, wirklich. Also das ist meine Lieblingsflüssigkeit. Ich liebe Frösche. Ich
liebe Frösche.
Es gibt ja diese bunten, sauren Pommes.
Gott, sauer. Das also, kann ich nicht.
Ja, aber es ist ja sauer-süß. Das ist ja nicht sauer-sauer. Ja, die schmecken nach Grapefruit. Also ich mag Zitrus-Weingummi wahnsinnig gerne. Ja. Also, aber eigentlich mag ich alles. Gummibärchen, glaube ich, gehen immer. Ja.
Welche Gummibärchen zum Schluss? Also weil du sie nicht magst. Welche bleiben übrig?
Weiß.
Wirklich?
Magst du die Weißen?
Ja, ich liebe die Weißen. Das sind die ersten, die ich esse. Ja, und übrig bleibt Orange und dann Gelb.
Witzig. Ich habe früher Gelb am liebsten gehabt. Orange konnte ich nicht so. Mittlerweile bin ich ein absoluter Orange-Fan. Orange und Grün sind mittlerweile meine Liebsten.
Wir ergänzen uns hervorragend. Ja. Also wenn das mit Norman mal nicht mehr läuft, dann könnten wir so eine nicht sexuelle Essens-WG aufmachen, wenn du Bock hast. Du kochst für mich, ich esse und dafür kriegst du meine restlichen
Gummibärchen.
Das klingt nicht reizvoll genug. Ja, okay. Ich denke mir noch was anderes aus. Okay. So, bei Eis, Vanille oder Schoko?
Schoko.
Schoko oder Erdbeer?
Schoko.
Schoko oder Waldmeister?
Waldmeister?
Völlig verzweifelte Frage.
Joghurt. Ich glaube, ich würde mich dann für Joghurt entscheiden. Ich mag eigentlich lieber was Frisches, aber so ein richtig gutes, dunkles Schokoladeneis finde ich schon toll. Mm. Aber ich würde immer eher Joghurt-Eis anstatt Vanille nehmen.
Aha, okay. Süßes oder salziges Popcorn?
Gemischt.
Perfekt.
Also,
perfekt.
Wie machst du es? Mischst du es komplett oder machst du...
Nee, ein bisschen weniger Salz.
Okay, weil ich finde es auch, manchmal finde ich es auch gut, je nachdem, ob ich einen richtig großen Hunger habe, dann mache ich unten das Süße, geben und oben das Salzige, quasi so Hauptspeise, Nachspeise. Aber so richtig gemischt finde ich eigentlich auch am besten.
Ja, wunderbar. Spiegel oder Rührei hat sich, glaube ich, schon mit Rührei...
Ja.
Und... Dein Rührei, machst du das manchmal auch so? Hast du auch so Omelett-Tage, wo du da dann irgendwie Schafskäse, Tomaten, keine Zwiebeln, irgendwas reinschnippelst? Oder magst du es am liebsten roh, puristisch?
Wenn die Zwiebeln leicht angeschwitzt sind, sind die überhaupt kein Problem in Eierspeisen.
Entschuldige bitte.
Also Omelett bin ich nicht so ein Fan. Ich mag mein Rührei auch, also ich mag das jetzt nicht total feucht, aber ich mag das auch nicht, wenn es so total trocken ist. Aber es gibt ein Café in Berlin, das hat ich glaube das Frühstück heißt... Mykonos oder sowas. Und da ist Feta drin, Oregano und Frühlingszwiebeln und Tomaten. Und das mache ich mir zu Hause auch sehr gerne. Also ich bin da schon auch experimentierfreudig.
Ja, klingt so. Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Schokolade oder Chips?
Chips.
Fleisch oder Fisch?
Oder Chocolate Chips.
Fleisch oder Fisch?
Fisch.
Hotdog oder Döner?
Döner.
Falafel oder Burger?
Was hast du denn da alles aufgeschrieben?
Wir sind gleich am Ende. Döner oder Burger?
Burger.
Du bist raus. Entweder oder hast du jetzt hinter dir.
Ich könnte das stundenlang mit dir spielen. Wirklich, aber ich möchte dich dann auch fragen.
Was würdest du denn zum Beispiel für Küchengeräte mitbringen, die du benutzt? Aber interessanter finde ich halt noch die Anschaffungen, die komplett überflüssig waren und die in irgendeinem Keller oder auf irgendeinem Dachboden stehen oder die einfach verschenkt wurden.
Was ich wirklich brauche, ist ein Stabmixer und ein Rührgerät. Das finde ich einfach super. Aber das war so das, was meine Mutter damals hatte. Ein Stabmixer und ein Rührgerät. Mehr hatte man irgendwie. Oder wir hatten nicht mehr. Wir hatten nur eine Brotschneidemaschine. Dafür esse ich zu wenig Brot. Ich habe einen Thermomix. Und da wird man ja immer so ein bisschen belächelt und das wird einem immer so gesehen, den kochst du ja gar nicht, aber ich finde, man muss ja trotzdem, man kann ja trotzdem auch immer noch Sachen abschmecken und unterschiedlich irgendwie würzen, aber ich finde es sehr praktisch, weil man sehr viel Töpfe spart und dann eben auch Wasser spart und nicht so viel abwaschen muss. Also wenn ich richtig koche, sieht die Küche danach aus wie Sau. Oder beziehungsweise ich räume dann immer schon währenddessen auf.
Ja, aber dann ist es doch super.
Deswegen finde ich so ein Küchengerät dann irgendwie ganz gut. Aber ich habe mal, weißt du, was ein Nicer Dicer ist?
Was ist denn ein Nicer Dicer?
Ein Nicer Dicer ist ein Küchengerät, glaube ich, was man früher so im Fernsehen gesehen hat und darüber bezogen hat, über so Shoppingkanäle oder sowas.
Ja.
Und damit kann man halt ganz einfach Sachen klein machen. Da gibt es natürlich auch Küchenmaschinen, die alles klein häckseln, aber du kannst damit stiften, du kannst damit würfeln und so weiter. Ich habe das Ding überhaupt nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, bis heute nicht. Und ich bin auch so jemand, wenn das nicht selbsterklärend ist für mich, dann will ich das irgendwie überhaupt nicht benutzen. Und ich habe ganz viele Geräte, die ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, die ich einfach nicht benutze. Ich bin da relativ schlicht.
Ich will mehr wissen. Dieses, also der Nicer Dicer klingt schon deswegen einfach nicht gut und hat sich ja deswegen auch nicht durchgesetzt, sonst würden ja alle sagen, ja, Nicer Dicer, das ist ja geil. Weil diese Geräte ja auch oft daran scheitern, dass sie aus zu vielen Teilen bestehen, die man dann reinigen muss. Also wenn
genau.
Ich 15 Sachen aus Plexiglas erst noch umständlich reinigen muss, bevor ich mir irgendwie selbst was mit einem schönen Messer irgendwie häcksle, dann weiß ich doch, wie ich mich entscheide. Dann brauche ich doch nicht so einen Quatsch.
Dann wird natürlich gesagt oder suggeriert, kannst ja alles in die Spülmaschine tun. Ja, dann benutzt du einmal diesen Nicer Dicer, dann ist aber schon die halbe Spülmaschine voll. Das kann ja nur auch nicht irgendwie
sein. Nein, und das ist auch umständlich und dann muss man es auch wieder zusammensetzen und dann ist es, wenn die Spülmaschine fertig ist, dann sind so drei Teile noch so ein bisschen nass und dann weißt du immer, wenn du das umdrehst, dann läuft da noch ein Tropfen raus, dann musst du das noch abhängen. Ich habe auch so zwei, drei Töpfe, die machen mich jedes Mal, machen die mich sauer, weil da immer noch so Wasser rausläuft, nachdem ich sie eigentlich abgetrocknet habe. Das
aber
sind so kleine Schikanen.
Aber kaufst du auch keine neuen oder du benutzt sie dann?
Nein, trotzdem. Ich benutze sie.
Ich habe eine Salatschleuder, die macht mich irre und ich habe eine Knoblauchpresse, die macht mich auch irre. Und ich war letztens bei Freunden in Hamburg und die haben so, also ich wusste gar nicht, dass man so Knoblauch pressen kann. Also die haben eine Knoblauchpresse, ich weiß nicht, die muss irgendwo vom Himmel gefallen sein. Habe ich mir die jetzt mittlerweile bestellt? Nein. Habe ich mir eine neue Salatschleuder bestellt? Nein, weil die tut ja auch noch.
Ah, das heißt, die Knoblauchpresse ist nicht so, dass du danach noch eine halbe Stunde sitzt mit so einem chirurgischen Gerät, um da irgendwie die Haut rauszupulen aus den Löchern, sondern die ist dann einfach sauber oder was?
Genau.
Was ist das für eine Knoblauchpresse?
Ja, ja, und man kann die auch richtig drücken und da bleibt auch kein Rest hängen und
oh,
so.
Oh, kannst du mir die bitte mitbestellen?
Ich werde sofort Thomas anrufen und werde fragen, welche das bitte ist. Und ich weiß ja jetzt, wo du wohnst, Bettina, vielleicht kriegst du ein kleines Präsent demnächst.
Überraschung.
Ja.
Das ist toll. Was bist du denn für ein Gastgeber oder was seid ihr? Lebt ihr zusammen?
Nein, wir leben nicht zusammen, wir leben aber 5 Minuten auseinander und
das ist
perfekt.
Ideal.
Das ist perfekt.
Ist super, das ist wirklich gut.
Ja. Ich bin ein sehr einfacher Gastgeber. Also ich finde, manchmal kommt man ja zu Leuten und man ist zum Essen eingeladen und man denkt einfach nur so, oh mein Gott, wie schön habt ihr denn eingedeckt? Also bei mir fängt es schon an, dass ich wahrscheinlich nur 6 Teller habe, die irgendwie gleich aussehen oder sowas. Ich will mir das immer mal, ich würde so gerne ein schönes getöpfertes Geschirr oder sowas haben. Aber ja, ich mag es, wenn Gäste da sind, wenn ich was vorbereiten kann, wenn ich auch gucken kann, okay, kann ich hier schon ein paar Snacks hinstellen und so weiter. Aber ich mag es auch, wenn ich nicht den ganzen Abend gucken muss, haben die noch Wein, haben die noch Wein, sondern wenn die einfach an den Kühlschrank gehen, sich was rausnehmen.
Das liebe ich auch.
Und eigentlich muss ich sagen, also mein enger Freundeskreis, das sind die Leute, die zu mir zum Essen kommen und dann wird das Family Style in die Mitte gestellt, die Töpfe oder die Schüsseln oder sowas und dann nimmt sich jeder und wenn jemand noch was braucht, dann sagt das und das finde ich eigentlich total schön. Also spießig zusammen essen, es gibt nichts Schlimmeres und zu wenig Essen da zu haben, wenn Gäste da sind.
Oh, das ist schlimm.
Ja.
Das ist wirklich schlimm. Ich kenne deine Küche und deine Schubladen nicht. Noch nicht. Aber bestimmt hast du auch eine Schublade, in der diese ganzen Aufbewahrungsgefäße sind.
Ja.
Das finde ich ist auch immer, wahrscheinlich ist es so, so eine ähnliche Sache wie mit dem Kaffeesatzlesen. Wahrscheinlich kann man anhand dieser Schubladen oder Kartons, in denen sich so Dosen befinden, sehen, was für ein Mensch, ableiten, was für, um was für einen Menschen es sich handelt. Ach. Also ich finde auch diese Schubladen sind, die sagen ganz viel. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie bei anderen zu Besuch sind, heimlich so die Badezimmerschränke aufmachen, um da irgendwie zu stöbern, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Schublade entscheidender ist. Vor allen Dingen auch, wenn die alle eine Geschichte erzählen können.
Diese Krustelschublade.
Diese Krustelschublade, ja, das ist nochmal was ganz
anderes.
Aber diese Behältnisdinger, wo dann die... wo man sich sagt, okay, am einfachsten wäre es, wenn ich die Deckel schon drauf lassen würde, aber dann nimmt es zu viel Platz weg. Stimmt. Also muss man die Dinger ineinander stapeln, dann hat man welche die schönsten verliehen, weil man mal irgendjemandem irgendwas mitgegeben hat.
Norman.
Hat aber auch
ja, wirklich? Ja, ich habe mir irgendwann mal so eine richtig schöne große Auflaufform gekauft, so eine Lasagne-Auflaufform, und die finde ich dann irgendwie nicht und dann bin ich irgendwann letztens bei Norman und sehe die da rumstehen. Und sagst so, ey, ich habe doch schon bestimmt 5-mal in der Küche mich darüber beschwert, dass ich diese Auflaufform...
Ja.
Oh, ich wusste gar nicht, dass die von dir ist. Ich habe mich schon gefragt, wo die herkommt. Mhm. Aber sowieso, also wirklich, der findet auch in der Küche gar nichts. Wenn er mal sagt, heute koche ich für dich, bin ich aber mindestens 10-mal in der Küche. Nicht, weil ich ihm irgendwas helfen muss, weil er will ja dann auch seine Ruhe haben, aber weil ich ihm irgendwas suchen muss. Und er guckt und es liegt genau vor ihm und ich denke mir, der ist doch der Messbecher.
Was kann er besser als du? In der Küche?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Weißt du denn, was du besser kannst als er? Nö, du, wir sind nicht so eine kompetitive Beziehung.
Nee, sind wir nicht.
Gut, das ist toll.
Das sind wir.
Und es kann ja auch sein, dass man sich ausgleicht als perfekte Symbiose.
Aber er ist mir ein wahnsinnig wichtiger Ratgeber. Da habe ich letztens wieder drüber nachgedacht, dass ich, wenn ich mir bei Sachen unsicher bin und ihn nach einer Richtung frage und er mir die vorgibt, dann weiß ich, dass die richtig ist. Und das ist was, das, also so eine Beziehung hatte ich noch nie und da bin ich einfach total dankbar. Also das hat man ja manchmal auch mit Freunden, aber das liebe ich an ihm, dass er einfach einen total geschärften Blick für Dinge hat, mit denen er vielleicht auch gar nichts zu tun hat.
Wow, es ist fast unmöglich, diesen Podcast, diese Episode jetzt noch irgendwie sinnvoll abzuschließen. Aber es wäre schade, wenn wir nicht auch mit dir oder wenn ich nicht auch mit dir, ach, es war toll, was du gesagt hast. Ich hoffe, dass Norman es hört, dass wir das Ganze jetzt beschließen, wie man ein Essen beschließen würde, nämlich, und zum Schluss, das Dessert. Nein, das weiß ich schon. Du wirst keinen kalten Käse essen. Als Dessert, also nach einem guten Essen, zum Abschied, wird es ein Americano, ein Espresso, ein Cappuccino? Wird es ein Kräuterlikör, ein Schnaps?
Schnaps, ganz viel Schnaps. Ich liebe es wirklich und das ist das, was ich im Moment am meisten vermisse. Ich liebe es, mit Leuten essen zu gehen und ich bin tatsächlich, ich trinke relativ wenig Alkohol alleine, aber wenn ich mit Leuten ausgehe und ich sehe, die Flasche neigt sich schon dem Ende, dann bin ich derjenige, ich übernehme auch fast immer die Getränkerechnung zum Schluss, weil ich derjenige bin, der halt dann noch eine Flasche bestellt und noch eine Flasche bestellt. Und wenn dann Schnaps aufs Haus geht, dann wissen die schon, dass ich noch 3 weitere bestelle. Am liebsten eine Haselnuss oder eine Mirabelle oder irgendwas von, mache ich jetzt unbezahlte Werbung, Frau Brösel, liebe ich. Aber ich liebe es, so richtig schön zu versacken.
Oh, toll. Was würdest du als Dessert nehmen oder würdest du darauf verzichten?
Meistens ist dann der Schnaps das Dessert. Mhm. Aber auch bei Käsekuchen kann ich schwer Nein sagen. Es gibt ja wirklich tolle Restaurants, die wahnsinnig guten Käsekuchen machen. Und da bin ich dann auch dabei. Gerne lieber fruchtig als Schokolade. Und Schokolade und Obst zusammen mag ich auch nicht so gerne.
Bin ich bei dir. Überhaupt, es war ganz schön, dass du bei mir warst. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wenn ich während des Gesprächs so viel lachen musste. Vielen herzlichen Dank für diese Geschichten. Und danke auch, dass wir Norman kennenlernen durften.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei dir sein durfte. Und ich hoffe, dass es nicht ich will mal einen Abend mit dir, sage ich ganz klar.
Oh schön, das
ich
machen wir gerne.
Ich will irgendwann mal einen Abend mit dir. Und
gerne.
Dann ohne beruflich.
Ja. Sehr, sehr gerne.
Super.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp, warten Sie. In eigener Sache möchte ich feierlich bekannt geben, dass das erste Toast-Hawaii-Buch da ist. Es heißt Das Essen meines Lebens und darin vorkommen Olli Schulz, Iris Berben, Anke Engelke, Guido Maria Kretschmer, Flake, Barbara Schöneberger, Henry Hübchen und einige andere. Und jede und jeder von ihnen hat mir ein Essens-Selfie geschickt und ein persönliches Rezept. Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen.